Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Lesen in Zukunft heißt eine Reihe, die wir im März dieses Jahres in Reflexe ausgestrahlt haben und diese Woche wiederholen. In 5 Sendungen denken wir über diese uralte Kulturtechnik Lesen nach. Wie verändert sich das Lesen mit den neuen Medien, mit neuen Kommunikationsmitteln und digitalen Textträgern? Verändert sich allenfalls auch unser Denken? Verändern wir das Lesen oder verlernen wir es gar? In 5 Sendungen kommen Expertinnen und Experten zu Wort, die sich den Fragen widmen: Wer liest? Wie wird gelesen? Was wird gelesen? Wo und wann wird gelesen? Und warum wird in Zukunft noch oder nicht mehr gelesen? Heute sucht Brigitte Hering zusammen mit der Leseforscherin Andrea Bertschi-Kaufmann Antworten auf die Frage: Wer liest?
Wer auf die Suche nach Leserinnen und Lesern geht, startet diese Suche am besten dort, wo es Lesestoff gibt, in einer Bibliothek. Zum Beispiel in der Basler Stadtbibliothek der GGG, der Gesellschaft für das Gute und Gemeinnützige, in der Hauptstelle im Schmiedenhof oder in der Bibliothek des Gymnasiums Oberwil Basel-Land oder in der Landgemeinde Sissach, die Primarschul- und Gemeindebibliothek zusammengelegt hat. Man kann aber auch in Schulklassen wie in der 5. Primarklasse in Sissach nach Leserinnen und Lesern suchen oder auch, und das bietet sich ganz besonders an, an Orten, die seit langem dem Lesen gewidmet sind, wie der Allgemeinen Lesegesellschaft Basel. Überall dort habe ich Stimmen gesammelt, nach Lesegewohnheiten gefragt, um der Frage auf die Spur zu kommen, wer liest eigentlich? Andrea Bertschi-Kaufmann ist Leiterin des Instituts Forschung und Entwicklung der Pädagogischen Hochschule der Fachhochschule Nordwestschweiz. Andrea Bertschi, bevor wir zusammen die Aussagen uns anhören und darüber sprechen, habe ich zu Beginn dieser Sendung und dieser ganzen Sendereihe zum Thema Lesen in Zukunft eine ganz große Frage an Sie. Ist Lesen eigentlich lebensnotwendig?
Ja, es ist es. Es ist es insbesondere in unserer Gesellschaft, in der auch der Alltag ohne Lesen gar nicht zu bewältigen ist. Ich muss mich erkundigen, wohin ich fahre. Ich muss nachlesen können an meinem Arbeitsplatz, was ich zu tun habe. Ich kommuniziere mit Schrift und selbst wenn es nur die kurzen Short Messages sind, die ich auf dem Handy wegschicke und lese, ich brauche die Lesefähigkeit. Das ist aber nur die eine Seite, die sogenannte funktionale Seite, die ich brauche im Alltag, um überleben und handeln zu können. Und die andere Seite ist jene der Erfahrung. Wir alle haben das Bedürfnis, mehr zu erfahren als das, was in unserem Alltag während der 16 Stunden, die wir ohne Schlaf verbringen, Platz hat. Also erkundigen wir uns, sammeln wir Erfahrungen, zum Teil im Film, zum Teil am Fernsehen, auch am Radio, und wir brauchen aber auch die Schrift dazu.
Jetzt habe ich ja Stimmen gesammelt an Orten, wo man konkreter liest, wo man hingeht, um Bücher zu lesen, nicht dieses alltägliche Lesen, um sich überhaupt zurechtzufinden. Wir wollen uns mal anhören, wie es um die Nutzung von solchen Leseorten, spezifischen Orten, die dem Lesen gewidmet sind, steht eigentlich von Bibliotheken. Ich habe hier für Sie eine Aussage von Heinz Öhn. Er ist Leiter der öffentlichen Bibliothek im Schmiedenhof in Basel und er sagt über seine Kundenzahlen Erstaunliches.
Und da haben wir über 32'000, die also eine Bibliothekskarte haben. Aber wir wissen, dass von denen, die eine Bibliothekskarte haben, noch viele auch noch lesen, die halt miteinander kommen. Also in einer Familie zum Beispiel hat der Mann oder die Frau kommt dann und vielleicht ist noch ein Kind dabei. Also man kann wirklich sagen, dass es ungefähr 50'000 Leute sind, die die Bibliotheken, also unser System besuchen.
Frau Bertschi-Kaufmann, das wäre ja ein Viertel der gesamten Stadtbevölkerung von Basel, die schon nur von dieser einen Bibliothekskette Kunde wäre.
Mich hat jetzt diese Zahl auch erstaunt, positiv überrascht auch. Wir kennen aus anderen Untersuchungen eher tiefere Zahlen, kann aber auch damit zu tun haben, dass eben alle mitgezählt werden, auch die Kinder und Jugendlichen, die für schulische Aufgaben einmal die Bibliothek besuchen und möglicherweise dann auch als Kunde und Kundin der Bibliothek erhalten bleiben. Denn wir kennen gerade im Zusammenhang mit Orten, wie kulturellen Orten, wie Theater und Bibliothek, das Phänomen, dass der Schwellenübertritt, der erstmalige, ganz entscheidend ist für spätere Handlungen und für spätere Besuche. Und ich denke, das ist sehr, sehr erfreulich, weil die Bibliothek ein Ort ist, an dem verschiedenste Lesestoffe versammelt sind und als Objekte vorhanden, so dass man nicht nur bereits vorhandene Neugierden befriedigen kann, sondern auch neue Interessen und neue Neugierde wecken kann.
Wer also einmal einen Fuß in so einen Ort gesetzt hat, kommt wieder.
Tendenziell stimmt genau dieser Satz und ich finde das auch wunderbar zu beobachten, dass Bibliotheken heute sich sehr um eine Kundenfreundlichkeit bemühen und nicht nur von einem klassischen, fleißigen und ohnehin schon sehr stark interessierten Leser oder einer Leserin ausgehen, sondern allerlei Unternehmen, um eben neue Kundinnen und Kunden zu gewinnen und die Leute auf ihre Möglichkeiten, auf ihr Angebot aufmerksam zu machen.
Das ist offenbar nicht nur in den einzelnen Filialen so, sondern quartierspezifisch ganz unterschiedlich. Heinz Öhn hat erzählt, dass es bei den Leserinnen und Lesern Unterschiede gibt, wo sie wohnen.
Wir können natürlich sagen, wo quartierspezifisch mehr Leute gehen in Bibliothek. Und das ist natürlich auch ein klassisches System, das ist klar. Das sind die bösartige Formulierung wie das Bildungsbürgertum. Und die andere ist einfach der Mittelstand, wo die Bibliothek geht. In Basel ist klar, im Neubad, wo wir eben eine Zweigstelle haben, ist der Anteil der Leute, die dort wohnen, grösser wie jetzt zum Beispiel im Glei-Basel, wo wir im Bläsi-Bibliothek haben. Dort ist einfach sozusagen das Anführen zum Lesen zur Bibliotheksnutzung aufwendiger, und, aber es gelingt uns wenigstens zum Teil, aber es ist viel schwieriger.
Ja, das Bläsi, was er angesprochen hat, ist ein Quartier mit einem sehr hohen Ausländeranteil, Migrationsanteil, ist ein Ort mit günstigen Wohnungen, mit sozial schwacheren Menschen. Das spielt also eine Rolle auch im Leserverhalten, Frau Bertschi-Kaufmann.
Das weiß man sehr genau. Der Zusammenhang zwischen sozialer Herkunft und Lesefähigkeit, aber auch Leseverhalten und Leseinteressen ist sehr stark. Das heißt, die Aussage, die wir gehört haben, ist nicht nur ein Eindruck, sondern sie stimmt auch über ganze große statistische Erhebungen drüber. Sie stimmt, wer bereits mit Bildung stark in Kontakt gekommen ist, wer Eltern hat, die eine längere und bessere Schulbildung genossen haben, hat die viel bessere Prognose, eine Leserin oder ein Leser zu werden. Das ist ein Fakt, der stört uns natürlich in einer demokratischen Gesellschaft, und wir müssen mit dieser Tatsache leben bzw. sie zur Kenntnis nehmen und von dieser Situation aus das Beste machen. Das heißt, die sogenannten sozialen Ausgangslagen, da gehört der Bildungsstand der Eltern, der ökonomische Stand der Eltern und damit im Zusammenhang natürlich der Wohnort oder das Wohnquartier der Eltern unbedingt dazu. Es gibt, und das wird ja auch von Bibliothekaren angeführt, natürlich auch innerhalb dieser Tendenz aber Schattierungen. Und die Migrantinnen und Migranten sind nicht einfach per se keine Leser, oder Menschen mit einer schlechteren Schulbildung sind nicht einfach mit Sicherheit keine Leser. Die Frage ist dann, was gelesen wird. Gerade in der Stadt Basel gibt es in einem Quartier, das auch nicht als ein bürgerliches Quartier gilt, eine interkulturelle Bibliothek, in der man eben Leute zu erreichen versucht und ihnen ein Angebot bereithält, mit dem sie auch ihre Herkunftssprachgewohnheiten pflegen können. Also es braucht die Zugänge, und es ist natürlich klar, wir werden nie alle Menschen mit allen mit den unterschiedlichen Bildungsvoraussetzungen zu denselben Leseaktivitäten kriegen können. Das wird auch den begabtesten Bibliothekaren nicht passieren, aber wenn wir über die lange Zeit vergleichen, zum Beispiel über 100 oder 150 Jahren, auch mal diesen Blick einnehmen, dann wissen wir, dass wir heute schon sehr viel mehr Zugänge zum Lesen für alle oder sagen wir mal für viele haben schaffen können, dass die vorhanden sind, als dies eben noch vor 100, 150 Jahren der Fall war.
Das kann man vielleicht auch ein bisschen daran sehen, wenn man nachfragt, wie die Altersverteilung ist von Kundinnen und Kunden von Bibliotheken. Hier habe ich zwei Aussagen von der Stadtbibliothek Basel, noch eine, und dann von der Gemeindebibliothek Sissach, die sich Gedanken darüber machen, wie die Altersaufteilung ist.
Ja, das kann man jetzt unterschiedlich beurteilen. Also mehr von der Gruppierung her, wenn wir jetzt die Bibliotheksbenutzer anschauen, haben wir ungefähr ein Drittel Kinder, ein Drittel sind von 15 bis 30 und ein Drittel ist dann ungefähr drüber. Das kann man klar dritteln. Man kann es aber anders anschauen. Man schaut an, wie viel Bevölkerung wohnt in der Stadt und wie viel Anteil von diesen Bevölkerungsteilen haben wir in der Bibliothek. Und dort ist es so, dass man die Kinder bis so 12, 13, weitaus über 50% der Kinder dort gehen in die Bibliothek. Und der Anteil, der sinkt dann kontinuierlich. Und den kleinsten Anteil haben wir eigentlich bei den Senioren.
Die grösste Altersgruppe sind Kinder und Jugendliche. Familien mit Kindern, das ist die grösste Altersgruppe. Aber die Streuung ist von ganz klein, vom kartonierten Bilderbuch bis zu alten Leuten, bis zu sehr alten Leuten.
Ist das auch Ihre Beobachtung, dass Kinder offenbar sehr viel exzessiver lesen als Erwachsene?
Das ist durchaus meine Beobachtung. Und ich denke, dass wir, wenn wir diesen Bibliothekarinnen und Bibliothekaren zuhören dürfen, doch auch feststellen, welche wichtige Rolle die Bibliothek, aber auch in Zusammenarbeit mit der Schule eben spielt. Wenn Kinder die Bibliothek häufig besuchen, dann tun sie das ja zum einen, weil Eltern sie dazu animieren, mit ihnen gehen, und sie tun es zum anderen, weil die Schule den Weg über die Schwelle in die Bibliothek mit ihnen gegangen ist. Und sie tun es vielleicht zum dritten, weil Bibliothekarinnen und Bibliothekare, Lehrerinnen und Lehrer in so schönen Tandems sich zusammengefunden haben und gemeinsame Projekte mit den Kindern machen. Das passt zum einen zu einem Leseförderkonzept, wie wir es vertreten, wie wir auch mit empirischen Zahlen aus der Forschung zeigen können, wie wirksam es tatsächlich ist. Zum anderen passt es zum Grundinteresse vieler Kinder und zum Verhalten vieler Kinder, die eben intensive und auch extensive, also ausgiebige Leserinnen und Leser sind. Das Alter von 9, 10 und auch noch 11 Jahren können wir auch, für viele Kinder trifft das zu, als das Bücherfressalter. Das andere Thema, was hier auch angesprochen wurde, ist, dass aus der älteren und alten Generation weniger Besucher vorhanden sind, dass ältere Menschen zum Teil leseabstinent sind. Das deckt sich zu einem guten Teil mit Forschungsergebnissen, die wir aus der sogenannten Illetrismusforschung kennen. Leute, die nicht lesen und schreiben können, und wir haben rund 17% Betroffene in unserer Schweizer Gesellschaft, das sind nicht alles Schweizerinnen und Schweizer ihrer Herkunft nach, aber es sind Menschen, die alle hier leben, rund 17% können schlicht nicht lesen. Und die Verteilung über die Generationen ist auch hier ungleich, es sind mehr Erwachsene darunter. Das hat zum Teil mit gebrochenen Bildungslaufbahnen zu tun, das hat hoffentlich auch damit zu tun, dass sich unterdessen die Schule zum Positiven entwickelt hat, wirksamer ist. Es gibt kleine Indizien dafür, wir können noch nicht aufatmen. Aber solche Ergebnisse spiegeln sich, meine ich, in den Aussagen der Bibliothekarin und des Bibliothekaren wieder.
Jetzt haben Sie gesagt, eben jüngere Leute sind Leserfresser zwischen, Sie haben gesagt, 9 und 11, 12. Ich habe auch mit der Bibliothekarin des Gymnasiums Oberwil geredet, mit Erika Bertig-Knotek, und sie hat dann ein bisschen eingewendet, dass doch in ihrer Bibliothek offenbar etwas mehr gelesen werden könne, und hat auch gleich eine Beobachtung noch gemacht.
Also wenn Sie mit Lesen Bücher lesen, meine ich, dann wäre durchaus noch Möglichkeit, noch mehr zu lesen. Und was man noch sagen dazu ist, dass sicher mehr Mädchen lesen als Buben.
Also das ist ein neuer Aspekt, der geschlechterspezifische Aspekt.
Das ist der eine Aspekt, den wir jetzt gehört haben und der sehr bekannt ist. Mädchen lesen mehr als Jungen, Frauen lesen mehr als Männer. Und diese Aussage stimmt absolut und sie wird durch ganz viele Zahlen belegt. Jedenfalls, was die Buchlektüre betrifft. Ein zweiter wichtiger Aspekt, der aber darin auch in der Aussage dieser Bibliothekarin ja auch steckt: Lesen ist mehr und auch anderes als Bücher lesen. Viele Menschen heute im Alltag, aber auch in der Freizeit, Lesen am Computer. Wir lesen sehr, sehr viel und wenn wir unseren Alltag Revue passieren lassen, dann findet, wenn überhaupt, die Buchlektüre ja doch meistens gegen Abend, spät abends oder in den Ferien statt. Das heißt, Leserinnen und Leser sind mehr als Buchleserinnen und Buchleser und diese geschlechterspezifische Verteilung, was tun die Frauen, was tun die Männer, die ist je nachdem, um welches Medium es sich handelt, zum Beispiel Buch oder Computer, doch sehr deutlich anders.
Kommen wir zum Thema der Leseförderung. Sie haben es schon mal angesprochen, dass die Bildung und die Vorbildung und die Eltern eine große Rolle spielen, wenn es ums Lesen geht. Ich habe Eltern gefragt, ich habe Schüler und Schülerinnen gefragt und möchte Ihnen gerne ein paar Statements jetzt abspielen.
Ja, Leseförderung bedeutet für mich eben, die Kinder frühzeitig zu Büchern zu bringen und mit ihnen zusammen was auszusuchen, was sie interessiert. Aber auch auszuwählen, was qualitativ ist, was weniger gut ist, damit sie in der Lage sind, eben später für sich die Sachen auszusuchen und Freude am Lesen zu entwickeln. Ich denke, das ist für mich immer eine Bereicherung gewesen und das möchte eigentlich auch, dass für die Kinder das so sein wird.
Ich lese und mein Mann auch liest viel für Rebecca, seit sie Baby war.
Also meine Eltern haben viel gelesen und auch immer noch viel, ja.
Also hier hören wir wirklich, dass die Eltern ganz wichtig sind, wenn es darum geht, Kinder noch bevor sie überhaupt lesen können, zum Lesen zu bringen.
Das sind tatsächlich die allerwichtigsten Maximen der Leseförderung. Allerdings ist eine solche Förderung natürlich nur jemandem möglich, der selber schon zum Buch gefunden hat. Es gibt auch niederschwelligere Arten der Leseförderung. Gemeinsam eine Geschichte ab Hörbuch hören, einander Geschichten erzählen, ist auch eine wichtige Form und Hinführung zum Lesen, denn die Mündlichkeit, das Besprechen von Geschichten, das sich hineinleben in Geschichten, das buchbezogene Reden, darüber weiß man schon einiges, befördert auch das spätere Lesen.
Das ist schön, dass Sie jetzt das schon als Beispiel gebracht haben. Ich habe auch Leute tatsächlich in der Bibliothek getroffen. Ein Mann, der mir gesagt hat, er ist absolut kein Leser, aber er war mit seiner Frau in der Bibliothek und er lässt sich von ihr die Bücher erzählen. Und Mündlichkeit ist offenbar wirklich wichtig. Dazu habe ich zwei Aussagen.
Wir haben vor allem immer zusammen Geschichten erfunden. In dem Sinne hat es gar nicht Bücher gebraucht eigentlich.
Nein, sie erzählt mir, sie liest und nachher erzählt es mir.
Ja, wer fiktionale Texte, wer Geschichten liest, der erlebt ja etwas. Und es gehört mit zum Leben und Wohnen in einer Gruppe, in einer Familie, mit einem Partner, einer Partnerin, dass Erlebnisse geteilt werden. Leseerlebnisse gehören dazu. Kinder übrigens lesen nicht selten als Anfängerinnen und Anfänger die Geschichten, die sie schon kennen oder die man ihnen schon erzählt hat, weil sie dann schon eine feste Vorstellung haben, mit der sie die Buchstaben verbinden können. Und dass das unter Erwachsenen offenbar auch der Fall sein kann, das haben wir jetzt gehört.
Kommen wir nochmal zurück zu den ganz, ganz Kleinen, die noch nicht lesen oder noch nicht mal sprechen können. Ganz viele Bibliotheken, unter anderem eben die Gemeindebibliothek Sissach, macht in einem Projekt mit, das nennt sich Buchstart. Und die betreiben eine Art Leseförderung schon wirklich im Babyalter.
Es geht sozusagen um die Frühsozialisation, um die buchbezogene Frühsozialisation. Das Projekt Bookstart war ursprünglich ein englisches Projekt und das ist in der Schweiz von verschiedenen Institutionen wie Biomedia Schweiz und dem Schweizerischen Institut für Kinder- und Jugendmedien übernommen und auch in der Schweiz verbreitet worden. Kinderärzte und andere machen mit. Und mir gefällt die Grundidee. Junge Eltern, die neu ein Kind bekommen haben, kriegen eben zusammen mit der ersten Kindermilch, mit den ersten Pflegeprodukten und allem Möglichen auch ein Buch. Und damit wird ihnen auch gesagt, das ist mindestens so überlebensnotwendig für das neue junge Leben. Man muss es in die Welt der Bücher, der Geschichten und später der Schrift einführen und es einleben lassen. Und natürlich ist das eine Grundregel der Sozialisation, dass man die Menschen nicht erst dann an Handlungen teilhaben lässt, wenn sie diese Handlungen schon können, sondern dass sie vorher mit Erwachsenen zusammen eben Handlungen auch entdecken können. Der Vater, die Mutter, die in das Buch guckt, die, weil sie ins Buch guckt, auch eine Geschichte zu erzählen hat, die Interessantes im Buch zeigt, Bilder und das Kind, das seine Geschichten zu den Bildern miterfinden kann und dass diese Geschichten dann die Eltern auch interessieren.
Ich kann mich selber erinnern, als ich klein war und noch nicht lesen konnte, wollte ich wenigstens so tun, als könnte ich lesen. Das ist etwas, was ganz viele kennen. Und die eine Bibliothekskundin, mit der ich gesprochen habe, hat mir eine Geschichte erzählt von einem Leseerlebnis, das eben keines war.
Es gibt verschiedene Leseerlebnisse. Einen ist, dort habe ich das, glaube ich, noch nicht gecheckt, wo mir mal jemand ausgelacht hat, als ich noch ganz ein kleines Kind war, weil ich so dort gesessen bin und Zeitung gelesen habe. Das, wie meine Eltern das gemacht haben. Aber dann hat mir jemand gesagt, ich würde die Zeitung ganz verkehrt haben. Und ich habe gar noch nicht lesen. Ich habe nur quasi wie Rollenspiel gemacht. Das war das eine. Und das zweite, in der Primarschule habe ich dann mal lesen gelernt, aber es hat, glaube ich, niemand gemerkt und ich auch nicht, dass ich das, was ich dort lehre, eigentlich nur auswendig hatte. Und irgendwann mal hat man dann etwas Fremdes lesen und habe ich das nicht können, einfach gar nichts. Und das hat mich dann sehr verschreckt, weil ich immer gemeint habe, ich könne lesen.
Lesen ist eine Haltung, Lesen ist auch ein sogenannter Habitus. Und was uns diese Frau mitteilt, ist die Erinnerung, dass sie eigentlich sich zuerst die Lesehaltung und das Leseselbstbild aufgebaut hat. Sie wollte Leserin sein und hat Leserin gespielt. Und das sind aber beste Voraussetzungen, tatsächlich Leserin zu werden. Und die Differenz zwischen so tun als Lesemann und tatsächlich lesen und verstehen, diese Differenz erfährt das Kind ja. Es sind zum Teil schmerzliche Augenblicke, wenn man selber zur Kenntnis nehmen muss, ich brauche noch mehr Technik, ich muss noch mehr verstehen können und ich bin gar noch nicht so weit, wie ich eigentlich wollte. Das finden Sie übrigens parallel auch beim Schreiben. Viele Kinder beginnen zu kritzeln und das ist dann ihr Brief, den aber nur sie selber verstehen, den sie sich vom Kind vorlesen lassen müssen, damit sie auch was verstehen. Und das ändert sich mit der Zeit. Ich denke, das sollte man auch weder belächeln noch frühzeitig abgewöhnen und verlangen, dass da alles schon verstanden wird. Positive Lesehaltungen einzunehmen, sind die beste Grundlage für spätere intensive Lektüren.
Und dann kommen dann eben endlich diese Aha-Erlebnisse, wenn man wirklich diese Buchstaben aneinander reihen kann und es kommt ein Sinn raus. Ich habe die Primarschülerinnen und Primarschüler aus Sissach nach ihren ersten Leseerfahrungen gefragt und habe sehr lustige Antworten bekommen. Am Schluss steht auch noch die Antwort einer Dame aus der Bibliothek.
Ja, aber das erste, was ich gelesen habe, kein Heftchen oder so, sondern ein Strassenschild.
Im Kindergarten auf einer Leimtube.
Das war im Kindesgarten. Dann hat mein Bruder irgendwie auf einen Zettel irgendeinen Satz geschrieben, ich weiß einfach nicht mehr was. Und dann habe ich da gelesen.
Ja, das war nicht in Büchern, sondern bei Plakaten und Schildern. Also irgendwann habe ich gesehen, das sind nicht einfach Buchstaben, sondern wenn ich die zusammenreihe, dann ergibt es ein sinnhaftes Wort. Und das war ein unheimliches Erlebnis, eben ist mir bis heute in Erinnerung geblieben.
Also das tolle Aha-Erlebnis, endlich erschließt sich eine neue Welt.
Ja, und Schriftzeichen bedeuten etwas. Schriftzeichen sind für all diese auskunftsgebenden Personen ja mal Provokation. Ich sehe etwas auf der Leimtube, ich kriege ein gekritzeltes Schreiben von meinem Geschwister und ich merke, da verbirgt sich Sinn. Und in dem Augenblick, in dem ich diese Schriftzeichen mit Sinn verbinden kann, in der Art, wie es der Schreibende möglicherweise gemeint hat, in dem Augenblick weiß ich, ich kann lesen, ich kann Schrift dekodieren. Und von daher erstaunt es mich nicht, dass die Initiationen des Schriftverständnisses eben Aufschriften sind.
Und jetzt machen wir einen Riesensprung von diesen eben Beschriftungen von Leimtuben, von Zettelchen, wirklich wieder zum Buch, beziehungsweise noch einen Schritt weiter. Auf meiner Suche nach Stimmen und Aussagen bin ich auch in die Allgemeine Lesegesellschaft Basel. Das ist eine Geschichte der Aufklärung, eben auch ein Ort, um die Leute zu bilden, ihnen den Zugang zu ermöglichen. Und Andreas Lang, der heutige Verwalter der Lesegesellschaft, der setzt Lesen oder definiert Lesen in einem ganz großen kulturellen Zusammenhang.
Also der Leser, der zu uns kommt, der sucht in vielen Fällen auch einen gewissen Kontext zum Lesen. Also von daher ist das Lesen etwas Besonderes, eigentlich im traditionellen Sinne ein Stück Kultur. Das heisst, die Atmosphäre ist für ihn auch wichtig, wenn er hier zu uns kommt. Und das hängt natürlich zusammen mit unseren Räumen. Wir haben hier einen knarrenden Holzboden, wir haben historische Räumlichkeiten, wo für viele auch der Reiz ausmacht von ihrer Mitgliedschaft. Also der Ort und die Tätigkeit vom Lesen hängen eng zusammen bei uns. Und es soll keine Hektik herrschen, sondern eigentlich eine Ruhe und eine Stille, wo man sonst nicht so findet.
Also hier ist Lesen wirklich nicht mehr nur eine Technik.
Lesen verbindet sich mit einem Ort. Und wenn der Ort sehr attraktiv ist, auch sehr traditionsverbunden, wie wir gehört haben, dann zieht er eine ganz bestimmte Leserin und Leserschaft an. Wir haben heute sehr viel mehr virtuelle Leseräume, als dies zur Zeit der Gründung der Allgemeinen Lesegesellschaft überhaupt der Fall sein konnte. Das heißt, diese Leseorte, die hier traditionell ausgestaltet sind und auch mit Bedürfnis nach Tradition aufgesucht werden, sind für viele Menschen abgelöst worden durch virtuelle Leseräume, zum Beispiel Wikipedia, zum Beispiel bestimmte Blogs, bestimmte Kontakträume im Netz, in denen man sich trifft, ebenso wie man sich in der alten Bibliothek eben treffen kann und ganz viele Informationen kriegt und austauscht. Das sind andere Arten der Situierung von Lesen, es sind andere Arten der Ritualisierung von Lesen, aber es ist natürlich richtig, der Leseort spielt immer eine Rolle und je attraktiver für die jeweiligen Individuen und ihre Gewohnheiten der Leseort ist, desto wohler und passender werden sie sich mit ihrer Lektüre fühlen.
Jetzt sind wir schon fast am Ende unserer Sendung. Der Titel ist ja Wer liest? Und Aussagen haben wir gehört aus Orten, wo eben spezifisch fürs Lesen da sind. Und deswegen trifft man da natürlich hauptsächlich Leute, die lesen. Aber es gibt ja noch ganz viele andere Menschen, die man nicht in Bibliotheken trifft. Muss man vielleicht die Frage stellen, wer liest nicht oder wer liest sonst noch?
Diese Frage muss man auf jeden Fall stellen. Wir haben in unserer pädagogischen Hochschule, der Fachhochschule in Nordwestschweiz, interessante Projekte durchführen können, in denen wir Leserinnen und Leser entdeckt haben, wo wir sie nicht vermutet hätten. Also Jugendliche, denen man eine schlechte Prognose für ihre Lektüren vorausgesagt hätte, die aber intensive Geschichtenleserinnen und Leser waren oder intensive Internetnutzerinnen und Nutzer und sich da ausgetauscht haben. Also man findet auch an überraschenden Orten Leserinnen und Leser. Wir finden auch unter den erwachsenen Menschen, die entweder mit elektronischen Medien und oder mit Kioskromanen oder mit anderen Schriftstücken sich eine sehr private und zum Teil fast verheimlichte Lesepraxis aufgebaut haben. Und wir finden selbstverständlich, und wir haben vorhin davon gesprochen, Menschen, denen die Schrift jetzt wirklich noch überhaupt nicht zugänglich ist und die das Problem zum Teil anpacken, indem sie Kurse besuchen oder versuchen, möglichst es unter dem Deckel zu behalten und sich selber irgendwie anders im Leben zurechtzufinden. Also es gibt für die verschiedensten Schattierungen Frage für den kulturellen Zusammenhalt in unserer Gesellschaft in Bezug auf Lesen ist ja die, wie kann man Leseerfahrungen, die wichtig oder nötig sind, so vermitteln, dass man neue Leserinnen und Leser gewinnt. Und viele der Interviewpartnerinnen und Partner, die Sie hatten vorhin im Gespräch, sind genau mit dieser Aufgabe befasst.
Das ist ein ganz schöner Schluss für unsere erste Sendung in dieser Reihe Lesen in Zukunft. Andrea Bertschi-Kaufmann, ich danke Ihnen ganz herzlich, dass Sie teilgenommen haben an diesem Sendeexperiment.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs2.ch.